Save the Date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wenn es kreativ werden muss, Mezzanin in der LBO-Finanzierung. Darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür habe ich einen Anbieter und einen Anwender in unser Studio eingeladen. Und ich stelle euch beide gerne einmal kurz vor. Ich beginne mit dem Finanzinvestor in unserer Runde. Christoph Mötter hat nach einer Bankausbildung schon im Studium seinen Fokus auf Corporate Finance gelegt. Und bei Arkis hat er dann das Handwerk des Finanzinvestors gelernt. 2009 hat er sich entschieden, mit ein paar Kollegen die Dubag zu gründen. Und ich glaube, über diesen Investor erfahren wir gleich noch ein bisschen mehr. Zunächst einmal herzlich willkommen in unserem Podcast, Christoph.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Bastian. Ich freue mich auf den Podcast mit dir.
Das geht mir ja ganz genauso. Bin sehr gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja, mein Co-Gastgeber, darf man glaube ich sagen, ist ein absoluter Finanzierungsexperte und das auch schon ganz schön lange. Tatsächlich habe ich im Lebenslauf von Michael Franz Müller sogar noch eine neue Bank kennengelernt, nämlich die WTB Westdeutsche Kreditbank, für die er bis 1996 gearbeitet hat. Das Haus ist 1998 in GE Capital aufgegangen, dürfte damit heute zur Targo Bank gehören, wie auch immer. Auf ein kurzes Zwischenspiel bei der Rentenbank folgten dann 7 Jahre Deutsche Bank in den Niederlanden und Holland ist da zunächst dann auch nach seinem Wechsel zur NIBC treu geblieben, 2010, dann aber nach Deutschland gewechselt, wo er bis 2022 das Leverage Finance geleitet hat. Und seitdem ist er Deutschlandchef bei Dutch Mezzanine. Ja, schön, dass du mit dabei bist, Michael.
Ja, vielen Dank.
So, Christoph, ich hatte es gesagt, wir wollen gerne noch mal so ein bisschen was über die Dubag erfahren. Ich glaube, der Markt, ich zumindest, kenne euch vor allem als Turnaround-Investor. Ihr seid aber doch eigentlich deutlich breiter aufgestellt. Vielleicht erzählt uns mal ein bisschen, was ihr macht und was ihr nicht macht.
Ja, sehr gerne. Wir bei Dubag Group, wir sind oder wir nennen uns eigentlich eher Special Sit Investor als Turnaround Investor. Das heißt, wir sind auf Spezialsituationen, komplexe Transaktionen spezialisiert und hier fällt insbesondere für uns der Konzern-Carve-Out runter. Also das heißt, der Carve-Out von sogenannten Nicht-Kerngeschäftsaktivitäten, in der Regel von börsennotierten Konzernen, internationale börsennotierte Konzerne, die sich eben von Randaktivitäten trennen wollen. Nicht notwendigerweise immer Distress-Fälle, also Turnaround, sondern auch tatsächlich profitable Unternehmen, die einfach aufgrund von strategischen Gründen, Überlegungen nicht mehr im Fokus des heutigen Gesellschafters stehen. An diesen beteiligen wir uns zu 100%. Das machen wir über eine Fondsstruktur. 2009, du hattest es erwähnt, ist die Dubag gegründet worden, damals vom Dr. Michael Schumann, ehemaliger CEO der Arkis Industrie, also auch ein großer börsennotierter Private Equity mit Fokus auf Sondersituationen. Dort habe ich den Michael kennengelernt und dann 2009 haben wir gemeinsam die Dubag gegründet. Seit 2017 bin ich hier Partner im Bereich M&A und ja, seitdem haben wir einige schöne Transaktionen gemacht, auch sehr profitable Unternehmen, die wir herausgekauft haben von renommierten Konzernen. Ja, kann man sich auf unserer Homepage anschauen. Da sind ein paar sehr renommierte Verkäufer drunter, unter den Transaktionspartnern, mit denen wir gearbeitet haben. Und ja, vielleicht wenn wir auf die Investitionskriterien schauen, die Dubag verfolgt. In der Regel beteiligen wir uns an Unternehmen so im Bereich zwischen 20 und 800 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir sind schon spezialisiert auf die Dachregion, also das heißt der deutschsprachige Raum, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir machen aber auch tatsächlich Transaktionen zum Beispiel in Italien oder in Spanien oder auch zuletzt in Frankreich. Da scheuen wir also auch nicht davor. Grundsätzlich sind wir sektoragnostisch, allerdings eher im Bereich Old Economy, also produzierendes Gewerbe. Und ja, wir suchen immer ein einigermaßen stabiles Kerngeschäft. Das sind so die Investitionskriterien, nach denen die Dubag investiert.
Die 800 Millionen Euro sind aber schon eher ein Ausreißer nach oben, oder?
Sind tatsächlich ein Ausreißer nach oben, aber wir haben jüngst eine Transaktion gesigned mit einem börsennotierten japanischen Verkäufer und da haben wir tatsächlich einen Automobilzulieferer gekauft, der im letzten Jahr noch knapp an die Milliarde Umsatz gemacht hat. Zum Zeitpunkt der Übernahme wird er ungefähr 750 Millionen Euro Umsatz machen. Aber du hast recht, der Sweet Spot liegt so im Bereich zwischen 100 und 200 Millionen Euro Jahresumsatz unserer Zielunternehmen.
Automobilzulieferer ist ja schon mal ein gutes Stichwort und Carve-Out war das zweite gute Stichwort, weil über genau einen solchen Fall wollen wir ja sprechen. Aber vielleicht erst nochmal, Michael, ist so ein Finanzinvestor wie die Dubak für euch ein Paradekunde? Ist das genauso die Ausrichtung, die ihr sucht?
Ja, absolut. Also sowohl vom Geschäftsgegenstand als auch vom Umfang her ist die Dubak eigentlich genau unser Zielkunde. Und was wir eben mögen, sind Hands-on-Investoren, die wirklich eine ganz klare Vorstellung haben, ganz klare Equity-Story, die sie umsetzen und denen wir dann helfen können, mit nachrangigem Kapital die Transaktion auch zu verwirklichen. Und insofern ist das mit der Dubak ein super Match.
Ich hatte gesagt, du hast 20 Jahre in Holland gearbeitet. Nein, nicht ganz, aber ziemlich lange. Für Holländer, kann man schon sagen.
Erst in Holland.
Etwas weniger in Holland, aber so lange für Holländer. Der Wechsel zu Dutch Mezzanine, war das jetzt ein Zufall, dass das auch Holländer sind? Oder gefällt dir einfach so gut mit denen?
Also ich finde es super, mit Holländern zusammenzuarbeiten. Und ehrlicherweise, ich meine, du hast es ja gesagt, erst war ich bei der Deutschen Bank in Amsterdam, dann bin ich zur NIBC Bank in Den Haag gegangen, dann mit der NIBC Bank nach Deutschland, um da das Deutschlandgeschäft mit aufzubauen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es für mich wahrscheinlich sehr, sehr schwer wäre, mich wieder in eine deutsche Struktur da irgendwie einzupassen. Und insofern war ich auch total happy, nachdem das mit der NIBC, nachdem sich da die Wege getrennt haben, dass mich Dutch Mezzanine angerufen hat. Und das war auch von Anfang an ein super Klick und super Fit.
Okay. Christoph, jetzt hat Michael bei einer Bank gearbeitet. Jetzt ist er da in der Fondsstruktur, auch wenn Mezzanine sicherlich was Besonderes ist. Aber mal so dein Erfahrungsspektrum, Finanzierung, machst du die grundsätzlich lieber mit einer Bank oder lieber mit einem Fonds?
Ich sag mal, grundsätzlich in diesem Special-Sit-Bereich ist es gar nicht so selbstverständlich, mit Banken zu arbeiten, weil Banken doch ihre Probleme haben in diesen Carve-Out-Situationen, weil wir haben halt oft nur Proforma-Financials, Carve-Out-Financials, das heißt, wir kaufen oft keine rechtlichen eigenständigen Einheiten, es gibt keine eigenständigen Jahresabschlüsse und es sind eigentlich alles Voraussetzungen, die man notwendigerweise braucht, um eine Bankenfinanzierung zu erhalten. Das heißt, typischerweise investieren wir halt eben Eigenkapital aus unserem Fonds. Wir haben 2024 unseren aktuellen Fonds aufgelegt, geclosed am Hardcap von 80 Millionen Euro. Hier haben wir institutionelle Investoren und hier investieren wir halt eben das Eigenkapital aus unserem Fonds. Und wenn es dann die Situation erlaubt, dann nehmen wir partiell tatsächlich auch Finanzierer dazu, insbesondere halt eben dann für die Akquisitionsfinanzierung, wenn es ein größerer Kaufpreis ist. Und hier schauen wir eigentlich uns schon immer die ganze Palette der möglichen Finanzierungen an. Also das heißt, sowohl klassische Banken, klar, die sind ein Stück weit präferiert, weil sie natürlich sehr günstiges Kapital zur Verfügung stellen, aber haben natürlich auch die größten Anforderungen im Rahmen der Finanzierung und sind typischerweise auch eher am langsamsten, wenn man sich die Prozessgeschwindigkeit anschaut. Und das ist ehrlicherweise was uns auszeichnet. Wir sind sehr pragmatisch und sehr schnell in der Umsetzung von Transaktionen. Und da kann es hinderlich sein, wenn dann der Finanzierungspartner, zum Beispiel eine Bank, sehr langsame Prozesse hat, dann kann es typischerweise dazu führen, dass man halt eben nicht erfolgreich aus einem Transaktionsprozess herausgeht. Und dann schauen wir natürlich, welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten haben wir. Und da kommen klassische Debtfonds in Frage. Oder halt eben auch, wenn wir dann eine Bankfinanzierung haben, aber eine Komponente fehlt, dann natürlich Mezzanine. Und hier zum Beispiel der DMF, mit dem wir erfolgreich schon eine Transaktion gemacht haben und auch mehrere Transaktionen schon gemeinsam angeschaut haben. Also von daher, ich würde sagen, wir schauen uns es immer individuell an. Es kommt immer auf den Einzelfall an, welche Finanzierungsmöglichkeit hier die richtige ist.
So, dann lass uns doch mal ganz konkret werden. Du hast eben ja schon die Brücke geschlagen. Ihr habt einen Fall konkret zusammen gemacht. Und den wollen wir uns jetzt gerne mal ein bisschen näher angucken. Und da kommen, glaube ich, eine ganze Reihe von den Dingen, die du eben schon angesprochen hast, ja auch nochmal ganz plastisch raus. Das Unternehmen, über das wir da reden, heißt Emitec. Und ihr habt das auch hier von einem großen Automobilzulieferer erworben. Vielleicht erzählst du uns einfach mal ein bisschen ganz kurz, was Emitec eigentlich macht.
Genau, also Emitec ist ein Unternehmen, das sein Headquarter in Lohmar hat, in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Köln. Darüber hinaus weitere Werke in Thüringen, aber auch ein großes Werk in Indien. Und die Emitec ist Weltmarktführer für metallische Substrate, hat 60% Weltmarktanteil hier, ist ein Automobilzulieferer, ein sogenannter Tier 3 und stellt hier halt eben metallische Substrate her, die Anwendung finden in der Abgasaufbereitung. Also wir sind hier im Katalysator und stellen hier halt eben Metallträger her, die für die Katalyse in der Abgasverbrennung zuständig sind und halt eben die Luft ein Stück reiner machen sollen im Verbrennungsmotor. Und hier ist die Emitec seit Jahren absoluter Weltmarktführer, unangefochten im Bereich metallische Substrate.
Also etwas, was eigentlich weder Eigenkapitalgeber noch Fremdkapitalgeber mit der Kneifzange anfassen.
Tatsächlich ist die Automobilbranche und hier insbesondere das verbrennerabhängige Geschäft bei den Banken eher etwas, mit dem man keine offenen Türen einrennt, sondern hier trifft man auf extreme Vorbehalte, insbesondere in den letzten Jahren. Und tatsächlich tut man sich mit so einem Asset nicht ganz leicht, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, richtig.
Was hat euch denn daran fasziniert? Warum habt ihr gesagt, da gehen wir ins Bietergefecht rein? Gab es überhaupt ein Bietergefecht?
Es war tatsächlich ein relativ anspruchsvoller und auch kompetitiver Prozess. Wir sind im Sommer 2022 angesprochen worden von einer befreundeten Investmentbank. Es gäbe hier eine Transaktionsmöglichkeit im Automobilsektor, verbrennerabhängig, sehr profitabel zu diesem Zeitpunkt, aber halt eben nicht mehr Kerngeschäftsaktivität des damaligen Gesellschafters. Und ja, wir wurden gefragt, ob wir an diesem Prozess teilnehmen wollen, ob wir auch diese enge Zeitschiene mitgehen können. Und ja, das ist sofort auf Sympathie hier bei uns gestoßen und wir haben uns sofort engagiert, haben uns ins Auto gesetzt und sind zur Managementpräsentation gefahren und haben da eigentlich ein Unternehmen vorgefunden, das zwar 98% vom Verbrennungsmotor noch abhängig war, aber wie eben schon erwähnt, absoluter Weltmarktführer, 60% Marktanteil, tolle IP, tolle Technologie, sehr tolle Entwicklung, ein ganz tolles Managementteam, was auch heute immer noch an Bord ist. Und ja, da waren wir sofort Feuer und Flamme für die Transaktion und haben uns dort engagiert. Und ja.
Jetzt hast du eine ganze Reihe Pluspunkte aufgezählt, aber so ganz frei von Herausforderungen war das Transaktionsumfeld ja nicht. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen berichten.
Ja, sehr gerne. Also zu dem Zeitpunkt natürlich 2022, die Automobilindustrie war in einer ihrer vielen Krisen. Der Ukraine-Krieg war damals ausgebrochen. Wir hatten natürlich starke Kostensteigerung und insofern war es natürlich kein leichtes Asset. Darüber hinaus war es halt eben ein Carve-out von einem Konzern. Das heißt, wir hatten entsprechend einige Funktionen, die wir neu aufstellen mussten, also sogenannte Standalone-Funktionen aufbauen, die wir aufbauen mussten. Und ja, darüber hinaus hatten wir natürlich, ich hatte es eben schon erwähnt, keine testierten Financials, sondern nur Proforma-Financials. Und es waren also einige der Herausforderungen. Zudem war das Unternehmen sehr profitabel und der Verkäufer hatte eine entsprechende Kaufpreisvorstellung. Und das hieß für uns auch, dass wir mit unserem Eigenkapital alleine die Transaktion nicht stemmen können, aufgrund der Größe unseres damaligen Fonds. Wir hatten damals, haben wir aus dem Leo 2 Fonds investiert mit 40 Millionen an Kapitalzusagen. Und uns war klar, hier wird ein Enterprise Value nördlich von 100 Millionen erwartet und den alleine können wir nicht stemmen mit Eigenkapital, sondern hier brauchen wir halt eben externe Finanzierung.
Sag uns nochmal, wo wir da auf der Zeitschiene unterwegs sind. Wann ging der Prozess los und wann war er dann wirklich geclosed?
Ja, sehr gerne. Also wir sind im Sommer 2022 angesprochen worden, also es war so Mitte Juni. Da haben wir das erste Mal von der Transaktion gehört, dann folgte Managementpräsentation und dann Due Diligence und auch Auswahl unserer Berater und Zusammenarbeit mit unseren Beratern und letztendlich, ich glaube Ende September haben wir die Transaktion gesigned. Also innerhalb von weniger als 4 Monaten hatten wir hier ein Signing der Kaufverträge. Bis zum Closing hat es dann fast nochmal ein Jahr gedauert. Wir haben einen großen Geschäftsbereich auch in Indien übernommen. Wir haben hier ein tolles Werk in Pune mit über 600 Mitarbeitern. Und hier musste auch die rechtliche Einheit aufgespalten werden. Und das hat bestimmte Zustimmungen erfordert von gesetzlicher Seite in Indien. Und das hat entsprechend das Closing der Transaktion verzögert, so dass wir hier also in Summe über eine Transaktion gesprochen haben, die uns mehr als ein Jahr beschäftigt hat und wo zwischen Signing und Closing fast ein ganzes Jahr lag.
Junge, Junge, das ist ein ganz schön langer Zeitraum. Das heißt aber, bis zum eigentlichen Signing hat es gar nicht so lange gedauert. Da war ja auch zeitlicher Druck und dann liegen wir dann doch noch im Sommer 2022. Michael, ist jetzt kein Geheimnis, dass wir verraten, wenn wir sagen, die Finanzierung hat ja am Ende geklappt. Wenn wir diese Finanzierung mal in die heutige Zeit übertragen und die Einstellung der Finanzierer auf den Verbrennermotor uns vorstellen, wäre das in dieser Form heute noch umsetzbar? Das ist eine Pause, die wir nicht rausschneiden sollten. Michael überlegt.
Ich dachte, wir haben ja auch eine Pause. Da kann ich doch gut nachdenken. Die Finanzierung hatte sicherlich schon zum damaligen Zeitpunkt Herausforderungen, weil natürlich für alles, was mit Automotive und Verbrennermotor zusammenhängt, die Banken nicht Schlange gestanden haben. Insofern sind wir froh, dass wir hier auch auf jeden Fall eine Lösung finden konnten. Und mit Hindsight muss ich sagen, das war auf jeden Fall für alle Beteiligten ein sehr gutes Investment. Und ich würde es, glaube ich, wieder so tun.
Aber hättest du auch die Banken heute noch mit an Bord?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, es gibt ja doch sehr, sehr viele Spieler auch im deutschen Markt. Und insofern, man muss ja dann quasi einen finden, der es macht. Und ich denke mir, es ist sicherlich nicht leichter geworden, aber wir haben ja auch Top-Debt-Advisor, die da sicherlich auch in der Lage sind, Nachfrage und Angebot zusammenzuführen.
Okay, dann schauen wir mal wieder zurück ins Jahr 2022. Christoph, das hat ja mit einer ganz klassischen Bankenfinanzierung auch damals schon nicht funktioniert. Warum war das so?
Nee, genau. Also das war uns halt eigentlich klar, dass wir über ein relativ großes Finanzierungspaket hier sprechen im Rahmen der Kaufpreisfinanzierung. Und von daher haben wir uns auch das Stichwort Debt Advisor gleich mit einem Debt Advisor verstärkt, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen hier eine breite Marktansprache machen und wir müssen gucken, welche Finanzierungsoptionen haben wir eigentlich. Und da haben wir uns dann quasi Mitte Juli, das war ungefähr 4 Wochen, nachdem wir uns dann davon überzeugt hatten, dass die Emitec wirklich ein hervorragendes Asset ist in einem schwierigen Umfeld, haben uns hier mit einem Debt Advisor verstärkt, damals Götz Partners, der Philipp Wittmeier und der Sebastian Achleitner, die auch auf komplexe Finanzierungen spezialisiert sind und haben letztendlich hier eine relativ breite Marktansprache gemacht, um halt entsprechend auch eine LBO-Finanzierung zu stemmen. Und wir haben dann Anfang August 22 mit der Marktansprache begonnen. Wir haben über 120 Finanzierungshäuser angesprochen und haben da auch relativ schnell viele Absagen bekommen. Aber halt eben auch von wenigen Instituten wirklich positives Feedback. Darunter halt eben auch eine Bank, eine österreichische Bank mit einer Niederlassung hier in Deutschland, wo wir dann gute Aussichten hatten auf eine Senior-Loan-Finanzierung. Und letztendlich hat uns dann noch ein Baustein in der Finanzierung gefehlt, nämlich ein bisschen die Brücke zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und daraufhin kam dann der DMF ins Spiel, den wir auch bis dahin tatsächlich noch nicht kannten oder wo wir noch keine Berührungspunkte hatten. Und das war dann letztendlich die letzte Komponente, die uns gefehlt hat, um insgesamt diese LBO-Finanzierung und damit den Kaufpreis komplett abzubilden.
Da sprechen wir ja gern gleich ein bisschen ausführlicher drüber. Vorher aber nochmal, bei der Struktur hätte ich jetzt gedacht, das eignet sich an und für sich dann eher für Debt Funds als für Banken. Warum seid ihr mit denen nicht einig geworden?
Ich glaube, mit denen wären wir uns auch einig geworden. Also tatsächlich war das ein Lösungsweg. Wir hatten da verschiedene Säulen. Für uns war das Wichtigste, absolute Transaktionssicherheit bieten zu können dem Verkäufer. Und deshalb haben wir halt eben auf verschiedene Säulen gesetzt. Eine Säule war die klassische Bankenfinanzierung, die andere war eine klassische Debtfinanzierung und wir hatten auch noch eine weitere Säule, das wäre halt eben eine Asset-Based Lending-Finanzierung gewesen, zum Beispiel im Rahmen eines Sale and Leaseback einer Immobilie. Und letztendlich haben wir das für uns ökonomisch Sinnvollste dann über die Ziellinie gebracht und das war halt eben die Kombination aus einer klassischen Bankfinanzierung gepaart mit Mezzanin und Eigenkapital. Darüber hinaus kam dann auch noch ein paar Working Capital Finanzierungskomponenten mit dazu, die haben wir dann später noch mit reingenommen. Aber das war für uns einfach wirtschaftlich die attraktivste Variante, aber auch die mit der größten Transaktionssicherheit.
Ja, gerade wenn ihr im Working Capital atmet, ist ja an und für sich Factoring auch ein ganz attraktiver Ansatz. Das habt ihr aber nicht integriert, oder wie?
Doch, genau. Also im Prinzip kann man eigentlich über das gesamte Portfolio der DuBark sagen, dass wir überall Factoring einführen. Das liegt typischerweise daran, dass wir halt eben Konzern-Carve-Outs kaufen, die typischerweise auch kein Factoring schon eingeführt haben. Also das heißt, da sind immer noch die Forderungen aus Lieferung, Leistung stehen dort zur Verfügung. Und es ist halt eine sehr günstige Finanzierungsform, sehr einfach einzuführen. Und tatsächlich haben wir hier entsprechend mit den Finanzierungspartnern entsprechende Baskets verhandelt, sodass wir halt eben das Factoring dann doch noch einführen konnten, haben wir aber nicht zur Finanzierung des Kaufpreises herangezogen, sondern halt eben zur Working Capital Finanzierung der Zielgesellschaft. Und das nutzen wir nach wie vor.
Ja. Okay, verstehe. Michael, wenn es ein Debt Fund geworden wäre, wäre für euch dann auch noch eine Nische da gewesen oder nehmen die nicht den kompletten Teil des Kapitalstrangs lieber für sich?
Ich sag mal, das, was die Debtfonds anbieten, das ist ja die sogenannte Unitranche, klassischerweise. Und die Älteren unter uns erinnern sich auch noch an die Kombination von Senior und Mezzanine. Und das ist ja jetzt auch gerade wieder ein gutes Paradebeispiel dafür. Und Unitranche bedeutet ja, dass beide Elemente in einer Tranche auch vereinigt sind. Und insofern ist es für uns schwierig, in aller Regel da noch dahinter zu gehen.
Okay, das kann ich verstehen. Jetzt ist es ja eine Bank geworden und es gab für euch ja einen Platz dahinter. Was fandet ihr an dem Unternehmen und an der Finanzierung spannend? Punkt 1, Punkt 2, wer hat denn die Finanzierungsstruktur vorgeschlagen, mit der ihr dann letzten Endes ins Rennen gegangen seid? Kam das von euch oder kam das vom Debt Advisor?
Lass mich vielleicht erstmal noch ein bisschen darauf eingehen, wer wir sind, was wir machen. Dann wird das, glaube ich, auch deutlich, was normalerweise unsere Rolle in derartigen Transaktionen ist und wie wir diese hier auch entsprechend ausgefüllt haben. Also Dutch Mezzanine gibt es inzwischen 15 Jahre. Wir sehen uns als unabhängiger Anbieter von Mezzanine-Finanzierungen. Wir sind 5 Leute, 3 davon in den Niederlanden, 2 in Deutschland und wir bieten Lösungen für sowohl Private Equity, Familienunternehmen und auch Management Teams. Und was wir eben machen, sind maßgeschneiderte Finanzierungen, sprich nicht irgendeine Struktur, die genommen wird, um eine Lücke zu füllen, sondern tatsächlich eine Lösung für ein bestehendes Problem. Und da können wir auch verschiedene Produkte anbieten, also das Standard-Mezzanine oder auch eine nachrangige Finanzierung in Kombination mit einem Co-Investment. Und in dem Sinne können wir also praktisch mit Tickets zwischen 5 und 10 Millionen da entsprechende Unterstützung bieten und die Wachstumsambitionen auch mit begleiten. Insofern, ich hatte es schon gesagt, es ist eigentlich immer in dem Moment, wo wir an den Tisch des Hauses kommen, und das hat ja auch der Christoph gerade erwähnt, fehlt ein Bindeglied, fehlt ein Puzzlestück, um die Finanzierungsstruktur passend zu machen. Und da haben wir dann eben, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, dieses Puzzlestück dann anzubieten. Und in dem Falle ist es quasi ein klassisches Mezzanine auch geworden. Was hat uns an Emitech fasziniert? Also wie der Christoph gerade sagte, also es ist ein führender Spieler in einem doch recht attraktiven Marktsegment, was auch immer noch sehr stark wächst. Die Company hat auch entsprechend gesunde Margen, weil sie auch in der Lage ist, von ihren Kunden, also den führenden OEMs, ordentliche Preise zu erzielen und eben auch aufgrund der Tatsache, dass sie da gute Lösungen auch anbieten kann. Die Emitech hatte ein sehr gut investiertes Anlagevermögen mit stabilen und planbaren Cashflows. Und da kam natürlich noch dazu das starke Management-Team und DuBark als Sponsor, was dann auch im Zusammenhang mit den überschaubaren Carve-Out-Issues für uns doch das Kriterium gewesen ist, zu sagen, da möchten wir uns gerne engagieren.
Und die Struktur, für die ihr euch am Ende entschieden habt, kam die von euch oder kam die von der DuBark oder dem Debt Advisor?
Das ist natürlich immer eine Sache, die sich im Dialog ergibt. Wir haben da unsere Meinung dazu gesagt, beziehungsweise unseren Input dazu gegeben, wie wir diese Finanzierung unterstützen können. Und da haben wir dann eine gute Lösung gefunden, gemeinsam.
Mhm. Könnt ihr jetzt nicht sehen als Hörer, aber Christoph nickt eifrig. Dann erzählt uns doch mal ein bisschen detaillierter über die Strukturierung des Mezzanine Pieces. Also was hat es für eine Größe im Vergleich zur Gesamtfinanzierung und wie ist das aufgestellt?
Gerne, ja. Würde ich Michael übergeben, das Wort, oder? Leg du mal los und ich ergänze, wo was fehlt.
Genau. Ich hatte gerade gesagt, das ist ein typisches Mezzanine-Instrument, was wir hier angewandt haben. Und typisch bedeutet, dass das praktisch eine Kombination ist von Cash-Marge, PIK-Marge und einer Beteiligung an der Equity-Upside. Natürlich aufgrund der Gegebenheiten hier in dem Falle ist es eben auch so gewesen, dass der Leverage, den wir da zusammen mit der Bank gegeben haben, alles in allem überschaubar gewesen ist. Und normalerweise strukturieren wir eben unsere Transaktion so, dass wir entsprechend ein halbes bis ein Jahr länger in der Transaktion sind als die Seniorbank, wobei dann in aller Regel die Refinanzierung oftmals schon nach 3 Jahren erfolgt und insofern wir hier doch auch eine gewisse Flexibilität bieten können.
Mhm. Kannst gerne ergänzen, Christoph.
Nee, also stimme ich dem Michael total zu. Also letztendlich die Eigenkapitalanforderungen der Banken im Rahmen der LBO-Finanzierung liegen ja typischerweise so im Bereich von 40-50%. Wie gesagt, es war nicht zu stemmen mit unserem Fonds und letztendlich hat der DMF mehr oder weniger unser Eigenkapitalticket dann nochmal gespiegelt. Das heißt, wir konnten also quasi unseren Eigenkapitaleinsatz durch Mezzanine gegenüber der Bank fast verdoppeln und konnten halt hier mit Mezzanine als nachrangigen Kapital quasi wirtschaftliches Eigenkapital in der geforderten Größenordnung von 40% darstellen in der Gesamtstruktur und haben so entsprechend dann auch das Platzett der Bank und der Bankengremien bekommen für die Transaktion. Von der Kapitalverfügbarkeit, Michael hat es erwähnt, wir haben es hier 12 Monate länger strukturiert als die Fälligkeit der Senior Loan. Wir haben eine flexible Zinsstruktur, das heißt, wir haben Cash-Zinsen, können aber auch flexibel entscheiden, ob wir die picken wollen. Das fanden wir auch noch ganz interessant. Wir haben am Ende, glaube ich, nie davon Gebrauch gemacht, sondern haben immer die Cash-Zinsen gezahlt, aber das hätte nochmal entsprechend ein bisschen Flexibilität im Cashflow auch gebracht. Und was wir auch gut fanden, war halt eben die Möglichkeit zur Ausklammerung bestimmter Sicherheiten. Also ich hatte eben die Forderung aus Lieferung und Leistung angesprochen, wo wir dann entsprechend ein Factoring dann eingeführt haben und so haben wir es letztendlich strukturiert gemeinsam.
Thema Factoring nochmal die Nachfrage, da müssen die Banken aber ja auch mitspielen.
Ja genau, also wir haben entsprechende Baskets sowohl mit dem Senior-Lender als auch mit dem DMF vereinbart, wonach halt eben die Forderungen nicht als Sicherheit gedient haben und wir entsprechend frei waren, ein Factoring einzuführen.
Okay. Michael, wenn ihr tatsächlich da in der Größenordnung hälftig den Eigenkapitalanteil mit übernommen habt, dann nehmt ihr de facto ja auch wirklich ein Stück weit Eigenkapitalrisiken. Das muss sich in irgendeiner Form ja dann auch in eurer Rendite widerspiegeln. Das ist eine Kombination natürlich von Zins- und Equity-Kicker. Kann man da irgendwie ein bisschen konkreter über Größenordnungen sprechen?
Was die Kompensation anbelangt, ja sicher. Wie du schon sagtest, also Mezzanine ist ja auch das Zwischenstück und das Bindeglied zwischen Fremd- und Eigenkapital und die Rendite, die wir erzielen, die liegt auch irgendwo zwischen der, was die Seniorbanken verlangen und das, was ein Equity-Investor erzielen kann. Und ich sag mal, wenn man die Komponenten aufaddiert, kommt man irgendwo bei einer Verzinsung raus, die, ich sag mal, in den Mid-Teens liegt. Also ja, sagen wir mal 15% give or take.
Also das heißt für den Fall, dass ihr einen Exit hinbekommt, wie sich die Dubag ihn auch wünscht.
Ja, sicher. Also wir kalkulieren das immer vorab aufgrund des Base Cases, den wir miteinander besprechen, worauf wir auch die Covenants strukturieren. Und da sehen wir dann, wie sich in diesem Base Case die Equity-Position entwickelt. Und dann vereinbaren wir halt miteinander, wie viel Prozent dieses Wertzuwachses dann an uns fließt. Wenn natürlich, ich sag mal, das ein super Erfolg wird und am Ende ein viel, viel höherer Kaufpreis erzielt wird, als wir alle gedacht hatten, dann sind wir alle total happy. Wenn es etwas weniger wird, was ja auch hin und wieder mal vorkommt, dann ist halt unsere Rendite entsprechend etwas geringer. Aber wie gesagt, wir haben ja auf jeden Fall diese Cash-Komponente. Wir haben die PIK-Komponente, die wir ja als Option strukturieren. Und insofern haben wir natürlich in jeder Transaktion auch einen gewissen Return, der natürlich aus der Sicht des Eigenkapitalgebers vorrangig ist. Und insofern, wir gehen zwar da ein Stück weit ins Equity-Risiko, aber natürlich haben wir miteinander abgesprochen, wer in welcher Reihenfolge dann auch sein Geld erhält.
Christoph, ihr habt jetzt mit der Mezzanin-Komponente noch ein zusätzliches Finanzierungselement, was die ganze Struktur natürlich ein bisschen komplexer macht. Ich kenne jetzt natürlich nicht die Covenants in eurem Term Loan A, das ihr mit den Banken verhandelt habt, aber sind die Covenants für den Mezzanin-Geber grundlegend andere?
Nee, das sind letztendlich die gleichen Covenants und hier gibt es entsprechende Intercreditor Agreements, die verhandelt sind zwischen dem Senior Loan Geber und dem Mezzanin Geber und von daher ist es auch für uns nicht wirklich komplizierter. Klar, wir haben in den Reporting Calls, die wir gemeinsam haben mit den Finanzierungspartnern, sag ich mal, einen Kopf mehr sitzen. Ja, wir haben zwei Parteien, einmal die Bank und einmal den Mezzanin Geber, aber ansonsten kann ich von meiner Seite aus sagen, hat es die Komplexität nicht erhöht. Also das ist wirklich kein Bedenken, was ich teilen würde.
Das soll auch so sein. Also wir richten uns in unseren Covenants an den Senior Covenants aus und vereinbaren dann in der Regel einen höheren Headroom verglichen zu dem, was die Senior Banken praktisch zugrunde legen. Und insofern haben wir da eigentlich das gleiche Set von Covenants und wie gesagt, zwei Linien, die dann berichtet werden müssen, aber alles kein Hexenwerk.
Das heißt, ihr habt also ein aufeinander abgestimmtes Vertragswerk, aber zwei unterschiedliche Verträge.
Das ist korrekt, ja.
Christoph, Mezzanin, das hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Das ist ziemlich klar. Jetzt lebst du schon eine ganze Weile mit diesem Finanzierungsinstrument. Welche sind das denn aus deiner Sicht?
Ich glaube, wenn man zu den Vorteilen oder wenn man sich die Vorteile anschaut, was wir besonders schätzen, insbesondere auch beim DMF, sind die kurzen Entscheidungswege und halt eben ein sehr schneller Prozess. Wir hatten damals innerhalb von 4 Wochen nach Ansprache einen sogenannten Comfort Letter bekommen vom DMF, den wir dann auch unserem Transaktionspartner gegenüber zeigen konnten, dass wir hier entsprechend auch eine Finanzierungssicherheit haben. Dann hat es uns natürlich geholfen, die relativ hohen Eigenkapitalanforderungen, ich hatte eben erwähnt, 40, bei schwierigen Fällen eher 50%, dass wir das halt eben auch leisten können, auch mit unserem Fonds. Die langfristige Kapitalverfügbarkeit ist sehr interessant. Im konkreten Fall, wie gesagt, 12 Monate über die Senior-Komponente. Teilweise reden wir hier über Laufzeiten von 6 oder 7 Jahren, die das Mezzanin läuft. Die flexible Zinsstruktur hatte ich erwähnt, also die Möglichkeit auch die Cash-Zinsen picken zu können und dementsprechend den Cashflow auch zu schonen und natürlich die Ausklammerung bestimmter Sicherheiten, also in unserem Fall zum Beispiel die Forderung aus Lieferung und Leistung. Ich glaube, zu den Nachteilen, wenn man es Nachteil nennen möchte, ich glaube, es ist einfach eine logische Konsequenz. Man hat natürlich höhere Kosten im Vergleich zur klassischen Bankenfinanzierung, dafür halt aber eben auch deutlich schneller. Es gibt die angesprochene Partizipation am Unternehmenserfolg. Also das heißt, da gibt man ein bisschen was ab. Da sitzt man halt irgendwie auch gemeinsam im Boot und ist halt eben entsprechend auch ein bisschen näher am Eigenkapital als am Fremdkapital dran. Ja, das wären aus meiner Sicht die Nachteile, wobei es, glaube ich, keine echten Nachteile sind, aber vielleicht so ein bisschen die Downsides, wenn man möchte, dieser Finanzierungsform.
Heißt das, man spricht auch ein bisschen anders mit dem Finanzierer? Vielleicht kannst du, Michael, dazu auch was sagen. Also ihr habt ja tatsächlich beide Seiten. Also ihr habt einmal die Downside Protection, ihr seid mit Kredit letzten Endes im Feuer. Ihr habt aber andererseits eben auch die Upside, die ihr mitnehmen könnt. Das heißt, euch müssten eigentlich ein paar andere Fragen beim Unternehmen interessieren, die für den ganz normalen Senior-Kreditgeber eigentlich belanglos sind, der sich ja nur fragt, kriege ich mein Geld zurück, aber nicht für wie viel verkauft er denn da später mal den Laden?
Das ist sicherlich so und ich glaube auch im Vergleich zur Bank, die ja dann, was weiß ich, ihre periodischen Reports kriegt und einmal im Jahr ein Bankenmeeting, haben wir schon einen viel engeren Dialog. Also in der Regel haben wir auch eine Board-Observer-Rolle bei unseren Portfolio-Unternehmen und das bedeutet für uns auf jeden Fall, dass wir zumindest einmal pro Vierteljahr miteinander um Tisch sitzen und uns über strategische Themen auch unterhalten und insofern schon auch die Unternehmensentwicklung sehr, sehr viel enger auch beobachten. Und ich glaube auch jetzt rein vom Setup, also ich habe es ja gesagt, wir sind 5 Leute, wir sind selber ein kleiner Laden an sich und insofern natürlich auch eine gewisse unternehmerische Denke, die man bei Banken vielleicht jetzt nicht so häufig antrifft, dass das sich auch positiv auf den Dialog mit den Management-Teams und natürlich auch mit dem Sponsor bemerkbar macht.
Hast du auch den Eindruck, Christoph, dass du da jemanden mit dabei hast, der sich tatsächlich ein bisschen auch wie ein Mitgesellschafter fühlt?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen wie ein Mitgesellschafter, aber auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass du auf jeden Fall unternehmerisch denkende Leute am Tisch hast und halt eben keine klassischen Banker, sondern halt wirklich richtige Unternehmer, die halt eben auch ein bisschen strategischen Input geben und von daher, glaube ich, auch ein wertvoller Sparringspartner sein können für den Sponsor oder den Eigentümer oder halt eben auch das Management. Findet man teilweise in Banken auch, aber ich glaube, ist hier deutlich ausgeprägter.
Michael, ich möchte nochmal einen Punkt aufgreifen, den Christoph vorhin erzählt hatte, nämlich diese lange Zeit zwischen Signing und Closing. Ist das für euch als Mezzaninfinanzierer größeres Problem, jetzt auch mal vielleicht im Vergleich zu den Banken, oder ist euch das eigentlich egal?
Das ist uns natürlich nicht egal und das ist hier auch eine absolute Ausnahme gewesen. Man muss ja sehen, wir sind draußen mit einem Fonds, können auch entsprechend das Geld, was wir von unseren Investoren zur Verfügung gestellt gekriegt haben, auch investieren, deployen. Und machen das natürlich auch gerne. Wenn dann natürlich jetzt wir eine Zusage gegeben haben, dass wir jetzt vielleicht in 8 Monaten, vielleicht auch noch länger, da entsprechend nochmal Geld überweisen sollen, dann ist das natürlich für uns ein bisschen schwierig, weil wir das auch entsprechend einplanen müssen. Jetzt hat das in dem Falle auch funktioniert. Das hat auch sehr gut gepasst vom Deployment her, aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass man schon ein Stück weiter ist, auch in der Investitionsperiode und dann vielleicht schon einen größeren Teil des Fonds investiert hat, dann muss man sich schon überlegen, ob man das kann und wie man das eventuell darstellen kann oder eben auch nicht. Ne?
Christoph, du hattest vorhin gesagt, ihr könnt wählen zwischen Cashzins und PIK-Optionen. Wofür habt ihr euch denn bislang entschieden?
Tatsächlich hat die Emitec meines Wissens bisher immer ihre Zinsen Cash gezahlt, weil wir es entsprechend darstellen konnten. Aber es war uns halt wichtig, eben gerade zu Beginn einer Transaktion, wo vielleicht noch ein bisschen Unsicherheit herrscht über die Entwicklung des Unternehmens und auch die Cashflows, dass man halt eben diese Wahlmöglichkeit hat. Und von der haben wir Gott sei Dank bisher nicht Gebrauch machen müssen.
Seines Wissens nach, sagt Christoph. Michael, kannst du das bestätigen?
Das ist absolut korrekt, was der Christoph da gesagt hat. Und ich muss auch sagen, das ist auch von unserem Portfoliounternehmen eher die Ausnahme. Die meisten machen dann schon auch von ihrer Kapitalisierungsoption Gebrauch. Aber es spricht ja auch gleichzeitig für die Emitec, auch für ihre Finanzkraft und dass sie das einfach aus dem Cashflow wuppen kann. Und unterstreicht nochmal, dass das auf jeden Fall, wie gesagt, eine gute Unternehmung ist.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen über den Mezzaninmarkt im Allgemeinen sprechen. Michael, ihr seid ein sehr fokussierter Anbieter, aber ihr seid, wenn ich es nicht völlig falsch sehe, einer von relativ wenigen. Gibt nicht viele Spieler im Mezzaninbereich. Warum ist das so?
Das ist korrekt. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit lang sehr viel Mezzanin vor der Finanzkrise.
Und das war jetzt kein wirkliches Mezzanin, ne? Das war nachrangiges Fremdkapital, das dann um die Ohren geflogen ist.
Das ist richtig.
Kreditzinsen.
Genau. Und ich meine, wir sind natürlich angetreten, um es anders zu machen. Also wir sind nicht mit einer Lösung auf der Suche nach einem Problem, sondern wir versuchen aufgrund eines Problems eine gute Lösung zu finden und haben da auch eine gewisse Flexibilität. Aber möglicherweise ist das noch etwas, was dem Markt ein bisschen nachhängt. Das ist vielleicht ein Grund dafür. Ein anderer Grund ist, glaube ich, dass im Deutschmarkt einfach sehr, sehr viel Liquidität drin ist. Und ich hatte ja auch gerade eben über die Unitranches gesprochen. Letzten Endes das, was die Debtfonds und teilweise auch die Seniorbanken anbieten, das hat in bestimmten Marktphasen auch schon Mezzanine-Charakter, ohne dass es das entsprechende Mezzanine-Pricing hat. Und insofern, da jetzt noch was extra machen zu können oder zu wollen, ist oftmals auch sehr, sehr sportlich. Und insofern weiß ich nicht, ob man überhaupt von einem Mezzanine-Markt sprechen kann. Es ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, was auf jeden Fall auch eine gewisse Nachfrage hat. Aber es ist natürlich nicht so, dass das Massenprodukt, wo man sagt, so, ich mache jetzt hier in Deutschland im Jahr 500 Millionen oder so. Das wird nicht funktionieren.
Hast du denn Anwendungsfälle im Kopf, Christoph, vielleicht aus vergangenen Fällen, wo es diese Mezzanine-Option in der Form vielleicht noch gar nicht so verfügbar gab oder vielleicht auch künftige, wo du sagst, da würde sich Mezzanine aus meiner Sicht auch anbieten?
Ja, absolut. Also wir haben ja auch dann im Nachgang zur Emitec-Transaktion bestimmt schon eine zweistellige Anzahl von Transaktionen immer mal wieder diskutiert mit dem DMF. Natürlich muss man da auch im Zuge der Transaktionen dann erfolgreich zum Zuge kommen, was nicht immer geklappt hat. Aber gerade wenn es darum geht, halt eben eine Akquisitionsfinanzierung auf die Beine zu stellen, wo die Senior-Länder nicht gewillt sind, quasi die komplette FK-Komponente abzudecken und wo man so noch so ein Zwischenpiece braucht. Da prüfen wir immer wieder Mezzanine und ich kann bestätigen, es ist nicht so, dass wir jetzt hier die Auswahl hätten an fünf verschiedenen Mezzanine-Providern. Zudem haben wir ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zum DMF aufbauen können und von daher fragen wir da auch immer wieder den DMF an, ob er sich engagieren möchte und schätzen da vor allem auch das kurzfristige und direkte Feedback, was wir in der Regel bekommen. Also ich sehe da schon auch in Zukunft immer wieder Ansätze im Rahmen von Transaktionen, auch im Special-Sit-Bereich, wo Mezzanine durchaus eine Rolle spielen kann.
Die Finanzierungen, die man sieht im Markt, sind typischerweise an LBOs geknüpft. Der klassische Corporate-Markt ist sicherlich sehr viel weniger transparent. Aber Michael, ist das nicht eigentlich der potenziell viel größere und vielleicht auch attraktivere Markt, gerade in, wenn wir mal Automobil nehmen, in Nischen, aus denen sich Banken Zug um Zug auch zurückziehen, ohne dass die Unternehmen ja unbedingt schlecht sind, so wie wir das hier im Fall, über den wir gerade ausführlich gesprochen haben, ja letzten Endes auch vorgefunden haben. Siehst du das als Wachstumsmarkt oder geben die Banken das nicht her oder eignet sich das am Ende vielleicht dann doch gar nicht für Mezzanine?
Es würde sich auf jeden Fall sehr stark eignen für viele Unternehmen. Und in den Niederlanden ist es auch tatsächlich so, dass wir bestimmten Drittel der Transaktionen, die wir machen, dass das Sponsorless-Transaktionen sind, sprich mit einem Familienunternehmen oder einem Unternehmer, wie auch immer. Die Sache ist halt, und vielleicht hilft da ja dieser Podcast, die Leute müssen es ja auch wissen, die Leute müssen davon erfahren, müssen auch ganz einfach sich dessen bewusst sein, was für ein gutes Produkt das ist. Und insofern, also wenn jetzt bei uns die Telefone klingeln und da die Anfragen reinkommen, ob wir uns das gerne mal anschauen möchten, sehr, sehr gerne. Und ich bin mir sicher, dass es ganz viele Situationen da draußen gibt, wo wir uns sicherlich gerne einbringen möchten und auch gut könnten.
Jetzt hängt es ja nicht immer nur am Investor im LBO-Fall oder am Corporate selber, sondern die anderen Finanzierer, ihr seid ja nie allein, müssen das auch wollen. Du hast schon gesagt, der Debt Fund lässt eigentlich so richtig diese Lücke nicht, die ihr braucht. Und die Banken, wenn ich es richtig sehe, im LBO-Segment sind zumindest mal typischerweise ein bisschen zurückhaltend. Oder täusche ich mich da?
Es ist sicherlich so, dass es viele, viele Banken gibt, die möglicherweise nicht so mit dem Produkt vertraut sind, die auch nicht die Unterscheidung machen können zwischen Eigen- und Fremdkapital. Und ich sag mal, mich hat das auch am Anfang sehr stark gewundert. Ich dachte, jetzt gehe ich hier mit Mezzanin raus und das ist doch eine super Lösung für viele Banken, die dann in Kombination mit einem Mezzanin sicherlich gerade bei kompetitiven Situationen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative auch zum Debtfonds bieten können. Und ich sag mal, es ist natürlich auch alles eine Frage der Ausgestaltung, wie man das dann eben entsprechend im Intercreditor Agreement miteinander bespricht, in welchen Situationen Zahlungen auch an den Mezzanin-Fonds möglich sind und in welchen eben nicht. Aber es ist tatsächlich so, bis auf ein paar Ausnahmen sind da die Senior-Banken doch immer noch relativ verhalten.
Vielleicht nochmal einen Blick auf die Seite der institutionellen Investoren. Ihr braucht ja auch Geld, sowohl die Debt Funds als auch eine ganze Reihe von Private Equity Häusern tun sich im Moment ja ein bisschen schwer im Fundraising. Wie ist gerade so das Marktsentiment für die Zwischenfinanzierungsform Mezzanin?
Wir sind jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren mit unserem aktuellen Fonds am Markt, sind also derzeit nicht im Fundraising. Aber es ist natürlich schon so, dass natürlich die großen Häuser mit bekannten Produkten da sicherlich es leichter haben, ihre Fonds zu füllen und bei uns doch ein bisschen mehr Erklärungsbedarf auch besteht. Andererseits, wir sind ja jetzt auch kein Riesenfonds und insofern sind wir da sicherlich schon auch in der Lage, die entsprechenden Investoren zu finden. Ist uns bisher schon viermal gelungen auf jeden Fall und gut, wenn wir dann möglicherweise Ende diesen Anfang nächsten Jahres wieder ins Fundraising gehen, dann denke ich mal, wird uns das sicherlich auch gelingen.
Du hattest eben gesagt, Christoph, ihr seid mit eurem aktuellen Fonds jetzt auch noch nicht so lange im Markt. Der Leo 2 allerdings, in dem die Emitec ja liegt, der wurde schon 2019 aufgelegt. Ist es da jetzt nicht langsam mal Zeit für den Exit? Und wer kauft sowas?
Absolut. Also genau, wir haben den Fonds 2019 gestartet, haben dann vier Jahre lang investiert und sind jetzt in der Harvesting Period. Wir haben auch schon einige Unternehmen sehr erfolgreich verkauft, zum Beispiel die Holzwerke Pfarrkirchen, die wir von Stora Enso erworben haben. Tatsächlich mit den Automotive Assets ist es natürlich ein bisschen schwieriger, die zu verkaufen. Aber auch hier dreht sich ein bisschen das Sentiment. Es gibt auch grundsätzlich großes Interesse von asiatischen Käufern, sei es aus China, aus Indien, wo ja auch der Verbrenner vermeintlich auch noch seine Marktberechtigung in ein paar Jahre haben wird, trotz aller Technologie, die auch dort vorangetrieben wird. Ja, wir evaluieren die Optionen auch bezüglich natürlich unserer Automotive Assets und wir können Gott sei Dank beides. Wir können das Unternehmen langfristig halten, im Zweifel auch eine Dividendenstrategie verfolgen, aber sind natürlich auch immer offen, potenzielle Exit-Möglichkeiten zu prüfen.
Na, da drücken wir euch in dem Fall beiden die Daumen. Typischerweise brauchen wir das nur beim Finanzinvestor tun, dass der Exit auch ein richtig, richtig guter wird. In diesem Fall ist das beim Mezzaningeber aber ja durch den Equity-Kicker auch gegeben. Und weiß ich gar nicht, Michael, hättet ihr lieber früher als später einen Exit? Und wie sieht's überhaupt aus? Kann diese Finanzierung, die Mezzanin-Finanzierung jederzeit abgelöst werden? Oder gibt's dann eine Vorfälligkeitsentschädigung wie bei einer Immobilienfinanzierung? Wie ist das geregelt?
Wir haben typischerweise eine Non-Call 3. Das heißt, natürlich kann man die Finanzierung jederzeit ablösen, aber wenn es dann innerhalb der ersten drei Jahre geschieht, dann wird natürlich entsprechende Vorfälligkeitsentschädigung fällig. Und natürlich sind wir auch irgendwo IRA getrieben und insofern ist es natürlich auch für uns ganz nett, wenn die Rückzahlung jetzt früher passiert. Und wie gesagt, in der Regel ist es auch so, bei guten Assets, bei guten Transaktionen werden wir in aller Regel dann auch nach den drei Jahren rausfinanziert.
Na, also dann kann ich tatsächlich euch beiden die Daumen drücken und hoffe, dass ihr euch im Nachhinein dann gemeinsam über eine richtig, richtig schöne Transaktion freuen könnt. Und bei dir, Michael, hoffe ich natürlich, dass die Telefone heiß klingeln und das Interesse an Mezzanin auch durch diesen Podcast noch ein bisschen stärker wird. Das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, da haben einige Leute da draußen eine ganze Menge mitgenommen und auch gelernt und vielleicht auch wirklich Interesse gefunden an einer Finanzierungsform, von der der Finanzinvestor sagt, passt und kann ich mir auch in Zukunft noch in anderen Fällen vorstellen. Das ist doch ein sehr schönes Ergebnis. Von daher vielen Dank euch beiden für euren Input. Das hat viel Freude gemacht. All unseren Hörern sage ich natürlich wie immer vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns spätestens auf der Deal Sourcing. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com